Ja, heute ist die vierte und letzte Predigt unserer Predigtreihe Christen und Politik. Manche werden denken, ach Gott sei Dank, ist das dann vorbei. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich froh, dass wir es gewagt haben. Ich glaube, das war das Anliegen von Clemens und ich hoffe, ihr seid bereichert worden dadurch. Wir haben versucht, verschiedene biblische und auch einige praktisch-historische Aspekte zu diesem Thema aufzuzeigen. Und ich denke, es ist ein Herantasten an dieses Thema und keine fixfertigen Lösungen. Die gibt es auch, denke ich, nicht. Das Thema heute, ich bin froh, dass die richtige PowerPoint drin ist, wird sein, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, beziehungsweise wann gilt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also ein sehr spannendes Thema. Ein kurzer Rückblick. Die erste Predigt, Philipper 3, 17 bis 21, Gemeinde Jesu ist ein Fremdkörper in der Welt und wir haben deswegen nicht das Recht zu erwarten, dass die Welt sich nach uns richtet. Gemeinde wirkt am meisten dadurch, dass die Gemeinde ist und bekennen statt bekämpfen ist wichtig. Ich denke, das sind wichtige Aussagen aus dieser Predigt, die wir gehört haben. Die zweite Predigt, Hebräer 11, 32 bis 12, 4. Manche Christen können durch ihr Zeugnis segensreich zu positiven Veränderungen in der Gesellschaft beitragen. Sie haben Königreiche bezwungen, heißt es da mal. Manche erleben Gottes Kraft im Leiden. Andere verlieren ihr Leben in der Treue zu Christus unter totalitären Regimen. Jesus mit seiner Hingabe und Leidensbereitschaft soll unser Vorbild sein. Er selbst ist ja schließlich in einer israelischen Gesellschaft durch die Obrigkeit hingerichtet worden. Zu unserer Erlösung, Gott sei Dank. Beispiel habe ich hier die Zeit des Dritten Reiches gebracht. Und die dritte Predigt vom letzten Sonntag ist vielleicht noch am besten in Erinnerung, Römer 13, 1 bis 7 oder auch noch die folgenden Verse. Jede Regierung ist von Gott. Und Christen sollen sich der Regierung unterordnen. Grundlegende Sicht, die Regierung ist Gottes Dienerin. Eine respektvolle, wertschätzende und faire Haltung gegenüber Politikern ist wichtig. Das Gebet für Politiker ist uns in der Bibel anbefohlen. Buße, wo unsere Haltung nicht biblisch ist, das wurde auch sehr deutlich gesagt. Anscheinend fällt uns der Ungehorsam manchmal leichter als der Gehorsam. Das hängt an unserer menschlichen, sündigen Natur, die selbst in einem solchen Bereich deutlich werden kann. Liebe praktizieren ist eine Herausforderung, die dieser Text dann in den folgenden Versen auch enthält, und Gutes tun. Vielleicht als Ergänzung dazu noch Daniel Kapitel 2, Vers 21, da heißt es, Gott setzt Könige ab und er setzt Könige ein. Und übrigens ist das Buch Daniel, also dieses prophetische Buch im Alten Testament, ein tolles Beispiel dafür, wie Gott Könige ein- und absetzt. Also da habt ihr die richtigen Beispiele. Also bei Gottes Dienerin und jede Obrigkeit ist von Gott, ist das vielleicht auch nochmal ein Satz, den man einfach mit im Hinterkopf haben darf. Gott setzt Könige ein und er setzt Könige ab, wird uns ganz klar dort gesagt. Und Clemens hat es letzte Mal gesagt, es gibt dann noch eine Predigt, die das ergänzt und das ist die vierte heute. Wann gilt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, und ich gebe euch meine vier Punkte. Der Staat ist nicht der einzige Verwalter von Macht. Die letzte und größere Treue und Ehre schulden wir Gott. Der zweite Punkt ist biblische Begebenheiten für Ungehorsam gegenüber dem Staat. Das wird ein sehr ausführlicher Punkt, weil ich da einige Beispiele bringe. Dann drittens, wann gehorchten Christen in der Kirchengeschichte nicht der Regierung? Ich finde es immer wieder interessant, wie haben das Christen auch gelebt? Und dann das vierte, die christliche Perspektive zuletzt untersteht alles politische Geschehen der Macht Gottes. Ich denke mal, dass wir die Präsentation später mit bei der Predigt auf die Internetseite stellen, sodass ihr nicht alles mitschreiben müsst, weil das wird nicht möglich sein. Der Staat ist nicht der einzige Verwalter von Macht. Die letzte und größere Treue und Ehre schulden wir Gott. Wir lesen dazu Matthäus 22, Vers 15 bis 22. Eigentlich ein bekannter Text. Matthäus 22, 15 bis 22. Dann gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn, Jesus, bei seinem Ausspruch fangen könnten. Und sie senden ihre Jünger mit den Herodianern zu ihm und sagen: Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und dich um niemanden kümmerst, denn du siehst nicht auf die Person der Menschen. Sage uns, was denkst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben oder nicht? Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er: Was versucht ihr mich, Heuchler? Zeigt mir die Steuermünze. Sie aber überreichten ihm einen Denar. Und er spricht zu ihnen: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sagen zu ihm: Des Kaisers. Da spricht er zu ihnen: Gebt denn dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und Gott, was Gottes ist. Und als sie das hörten, wunderten sie sich und ließen ihn und gingen weg. Jesus bekommt eine Fangfrage von seinen Gegnern gestellt, um ihn schuldig sprechen zu können. Sie wollen ihm Staatsaufruhr vorwerfen können. Seine Antwort ist nach dem Betrachten einer römischen Münze. Vers 21: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Man kann und muss für einen Christen von einer Doppelbürgerschaft sprechen, in der er steht. Für den irdischen Bereich unterstand er damals dem römischen Kaiser und heute seiner jeweiligen Regierung. Und für den geistlich unsichtbaren, ewigen Bereich untersteht er Gott als ein Geschöpf Gottes. Und er steht er seinem Schöpfer und hat eine Verantwortung gegenüber seinem Schöpfer, der Gott sei Dank auch noch sein Erlöser ist. Also, es gibt eine Doppelherrschaft oder Doppelbürgerschaft, die für den Christen gilt. Nun müssen wir klar verstehen, was steht einer Regierung zu und was steht Gott zu. Das sind die beiden Dinge, die wir auseinanderhalten müssen. Hier der Regierung die Steuern. In Römer 13, Vers 4 trägt sie auch das Schwert. Sie kann strafen für Böses. Sie soll sich als Gottes Dienerin verstehen. Das macht auch deutlich, dass diese Regierung eigentlich auch Gott untersteht. Und dass sie eigentlich im Auftrag Gottes handeln soll. Und sie wird dafür auch zur Rechenschaft gezogen. In Römer 13, 7 wurden dann auch noch Zoll genannt. Heute ein ganz großes Thema. Dank des amerikanischen Präsidenten. Furcht, Achtung oder Respekt wurde das letzte Mal, denke ich, deutlich gemacht. Und Ehre wird genannt. Und die Regierung ist ganz eindeutig für die Regelung des irdischen Zusammenlebens zuständig und einfach auch nötig. Weil wir leben auch in einer gefallenen Welt, sonst die Alternative wäre das Chaos. Und jetzt ist die Frage, was steht Gott zu? Ihm allein steht göttliche Ehre zu. Der Schöpfer steht eindeutig über seinen Geschöpfen. Und jeder wiedergeborene geistliche Christ ist ein Kind Gottes. Und er muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das steht auch in der Schrift Apostelgeschichte 5, Vers 12. Kommen später nochmal drauf. Er soll Gott mehr fürchten, das heißt achten. Und dann wird gesagt, weil Gott Leib und Seele verderben kann in der Hölle und weniger diejenigen, die nur den Leib zu töten vermögen. Er soll ihn achten, fürchten, weil Gott größere und endgültigere Macht hat als die Regierung. Die Regierung ist von Gott eingesetzt und wird von Gott abgesetzt. Schon die Bezeichnung für die Regierung als Gottes Dienerin, wie auch die eben angeführten Aussagen über Gottes Recht an uns Gläubigen, machen deutlich, dass die Regierung aus biblischer Sicht eine beschränkte Macht hat. Sie darf sich unter gar keinen Umständen an Gottes Stelle setzen und keine göttliche Verehrung einfordern. Ihr steht keine absolute Herrschaft über das Gewissen eines Menschen zu. Also sie gibt nicht endgültige Gebote, wie sie Gott geben kann. Allerdings hat sie das Recht, sogar die Pflicht, auch eine Verantwortung irdischer Angelegenheiten zu regeln. Sie ist Gott gegenüber darin verantwortlich, ob ihr das bewusst ist oder ob ihr das unbewusst ist. Das spielt dann keine entscheidende Rolle. Und eine Grenze wird überschritten, wenn sie einen Christen zum Ungehorsam gegenüber einem klaren Gebot Gottes auffordert oder sogar dazu zwingen will. Und das ist keineswegs überflüssig, das zu lehren und das zu sagen, weil menschliche Regierungen immer wieder dazu neigen, diese Grenze zu überschreiten. Robertson McQuilkin schreibt in seiner Ethik, ein Autor, den ich persönlich eigentlich recht schätze, ein Christ darf sich nicht nur widersetzen, wenn irgendeine Macht von ihm ungehorsam Gott gegenüber verlangt, dann muss er sich sogar widersetzen. Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Beiden Bibelstellen sind angegeben. Gehorsam dem Staat gegenüber, wenn dieser einen Befehl zur Sünde gibt, ist in sich schon sündhaft. Es ist also sehr wichtig, diese Doppelherrschaft zu verstehen zwischen der Regierung und Gott. Deswegen ist ein Christ kein einfacher Staatsbürger, weil jeder Politiker, der ein bisschen weiter denkt, weiß, mit einem Christen kann ich nicht egal was machen. Da gibt es Grenzen. Deswegen werden Christen auch zu Feinden mancher Politiker. Der Staat ist nicht der einzige Verwalter von Macht. Die letzte und größte Treue und Ehre schulden wir Gott. Bitte nehmt das einfach mit. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Doppelherrschaft oder Doppelbürgerschaft. Jetzt kommen die biblischen Begebenheiten für Ungehorsam gegenüber dem Staat. Also wirklich markante biblische Beispiele, die diese Doppelherrschaft verdeutlichen. Ein erster Punkt, 2.1, Widerstand wegen Aufforderung gegen das Tötungsverbot. Ein nicht näher bezeichneter Pharao in Ägypten gibt in 1. Mose 2 aus Angst davor, dass sich die Israeliten zu sehr vermehren, den Auftrag an die Hebammen, an die hebräischen Hebammen, 2. Mose 1, Vers 16. Wenn ihr den Hebräerinnen bei der Geburt helft und bei der Entbindung seht, dass es ein Sohn ist, dann tötet ihn. Wenn es aber eine Tochter ist, dann mag sie am Leben bleiben. Das war der erste Holocaust, die erste Shoah, Verfolgung und geplante Vernichtung von Juden. Nun gab es das sechste Gebot in dem Fall noch nicht, das kommt später, 2. Mose 20 am Sinai, das war vorher hier. Es geht um ein Ungehorsam gegenüber einem klaren Gebot Gottes, weil schon gegenüber Noah hatte Gott in einem Bund gesagt oder bei dem Bundesschluss gesagt, 1. Mose 9, Vers 6, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Und diese Aussage gegenüber Noah ist keine Aussage für das Volk Israel, sondern es ist eine Aussage für die ganze Welt. Die geht also noch weiter. Versteht ihr? Es gab ein klares Verbot, menschliches Leben nicht einfach töten zu dürfen. Und so kommt es in 2. Mose 1,17 dazu, aber weil die Hebammen Gott fürchteten, taten sie nicht, wie ihnen der König von Ägypten gesagt hatte, sondern ließen die Jungen am Leben. Widerstand, Ungehorsam gegenüber dem damaligen Weltherrscher, wenn man ihn so bezeichnen kann, wichtigsten oder mächtigsten Mann auf der Erde. Sie geben dem Pharao eine Erklärung dafür und in Vers 20 steht dann, und Gott tat den Hebammen Gutes. Wir lesen interessanterweise nichts davon, dass der Pharao den Hebammen geschadet hätte. Das ist erstaunlich. Ich denke, dieses Beispiel für Ungehorsam gegenüber einem Herrscher ist völlig unstrittig. So muss man eigentlich reagieren. Und wenn wir jetzt ans Dritte Reich diesbezüglich denken, dann gab es ein wegweisendes Beispiel. Ich möchte nochmal hervorheben, wie die Hebammen Gott fürchteten und seine Hilfe erlebten. Weil die Hebammen Gott fürchteten, heißt es, taten sie nicht, wie ihnen der König von Ägypten gesagt hatte. Man merkt hier, nicht immer ziehen Gottes Leute den Kürzeren, auch in einer solchen Angelegenheit. Manchmal, aber Gott stellt sich auch zu ihnen, schützt sie und schützt sie wie hier die Hebammen. Manchmal ziehen sie auch den Kürzeren. So viel zu diesem Punkt bei Ungehorsam gegenüber einem klaren Gebot Gottes. Ein zweiter Punkt, Widerstand gegen ein Verkündigungsverbot. Das war in dem Fall ein Gebot Jesu. Wir gehen nach Apostelgeschichte 4, Vers 18, kommen jetzt an diesen Text, der schon erwähnt worden ist, als Stelle, wo es heißt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, aber dazu noch die Vorgeschichte. Der Ausgangspunkt ist die Heilung eines Lahmen an der Tempeltür durch die Apostel Petrus und Johannes. Und ihre darauf folgende Verkündigung stieß auf großes Echo. Die Apostel wurden für eine Nacht inhaftiert und am nächsten Tag von den Obersten der Juden verhört. Und dann heißt es, Vers 18 bis 21, und als sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesu zu äußern, noch zu lehren. Also die Apostel kriegen gesagt, sie sollen überhaupt nicht in dem Namen Jesu sich äußern oder lehren. Petrus und Johannes antworten und sprachen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Hier haben wir die Doppelherrschaft. Also ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Eine rhetorische Frage. Dann die Antwort, denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Sie aber bedrohten sie und entließen sie. Sicher gibt es im Alten Testament Stellen, die die Wichtigkeit der Verkündigung von Gottes Wort betonen, die Möglichkeit, es zu lesen und zu hören. Hier würde ich allerdings mit dem Auftrag von Jesus vor oder bei seiner Himmelfahrt das in Verbindung sehen. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt er, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, also das war auch ein Auftrag, als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und in Matthäus 28, 18 und Markus 16, 16 gibt es den expliziten Missions- und Verkündigungsauftrag. Die Apostel sind ungehorsam und kommen später ein zweites Mal in Haft, nicht lange danach. Dann sind wir in Apostelgeschichte 5. Sie werden wieder ins Gefängnis gesetzt und übernatürlich durch einen Engel befreit, auch interessant. Und dann heißt es in Vers 28, und sprach, in dem Fall der Hohe Rat und der Hohe Priester befragte sie und sprach, wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Petrus und die Apostel aber antworten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Wieder, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Mir auffällt, ist, Petrus sagt nicht, wir müssen Gott mehr gehorchen als Menschen. Interessanterweise, er sagt, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Also die Jünger Jesu sollen Gott mehr gehorchen als Menschen. Man nennt diesen Satz aus Apostelgeschichte 5, 29 auch die Petrus-Klausel oder die Klausel Petri. Es gibt ein Widerstandsrecht des Christen für den Fall, dass die Regierung die Verkündigung von Gottes Wort verbietet. Ich denke, das ist ein prinzipielles Verbot, und nicht um die zulässige, wenn auch bedauerliche Einschränkung für einen bestimmten Bereich, zum Beispiel in einem Betrieb oder so. Ja? Hier kamen in der Folge Tausende von Menschen zum Glauben. Das Zeugnis in Jerusalem wurde ausgerichtet, aber ja, die Apostel überlebten zunächst. Ein Stephanus gab sein Leben. Ein Jakobus, der Gemeindeälteste in Jerusalem, wurde hingerichtet. Also es gab beides. Es gab ein Überwinden dieser Situation, es gab auch Opfer in dieser Situation. Ein weiteres Beispiel, Widerstand gegen ein Verbot Gottes anzubeten, ein Verbot Gott anzubeten. 2,3. Wir gehen wieder ins Alte Testament, in das Buch Daniel. Der alte Daniel mit ca. 80 Jahren, nochmals in staatsmännische Verantwortung befördert. Zuvor kommt die Geschichte mit Belsazar, das hat ihn wahrscheinlich nochmal ins Blickfeld gebracht. Hatte viele Neider. Und sie stiften den Meder Darius in Babylon an, ein Gesetz für 30 Tage zu erlassen. Nur für 30 Tage. Daniel 6, 8b, dass jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen eine Bitte richtet, außer an dich, König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Es zielt ganz klar auf den Glauben und die bekannte Glaubenspraxis von Daniel ab. Das war ein ganz persönlicher Angriff. Darius hat geschlafen und wurde überrumpelt von dieser ganzen Geschichte. Und Daniel wurde quasi damit angegriffen und sollte ums Leben gebracht werden. In Vers 11 lesen wir Daniels Reaktion. Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin. Ich habe da manches unterstrichen, weil das einfach das Gewicht zeigt. Offene Fenster. Nicht im Verborgenen. Dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder. Ja, er betete demütig. Betete, wir könnten auch sagen, bittete und pries vor seinem Gott. Also hat die Anbetung nicht unterlassen in diesem Moment, wie er es auch vorher getan hatte. Es wäre interessant zu wissen, wie sich die anderen Juden verhalten haben. Ob sie vielleicht im Verborgenen gebetet haben, kann ich mir gut vorstellen. Was hätten wir gemacht? Vielleicht hätten wir auch gedacht, ach, 30 Tage kann ich auch mal auf Bitten verzichten. Muss ja nicht deswegen den Darius anbeten. Aber ganz klar, für Daniel kam das nicht in Frage. Er wusste ja auch, zielten genau auf ihn. Er stand zu seinem Gott, er verleugnete ihn nicht. Er gab ihm sein Recht im Gegensatz zu diesem anmaßenden Gesetz, das gegen ihn persönlich gerichtet war. Er wurde angezeigt und in die Löwengrube geworfen. Darius tat es leid, er konnte die ganze Nacht nicht schlafen, aber er konnte und durfte nicht helfen. In Vers 24 heißt es dann, nein, so weit bin ich noch nicht, weil ein Engel den Löwen den Rachen verschlossen hat, auch wie er es dann formuliert, keine Schuld an ihm gefunden wurde. Seine Gegner allerdings ereilte dann das von ihm zugedachte Schicksal. Von den Gegnern heißt es dann, und der König befahl in Vers 25, und man brachte jene Männer, die Daniel verklagt hatten, und man warf sie in die Löwengrube. Sie, ihre Kinder und ihre Frauen. Und ehe sie noch am Boden der Grube angekommen waren, fielen die Löwen über sie her und sie zermalmten alle ihre Knochen. Auffällig ist, wie Daniel Gott gehorcht und sich auf ihn verlässt. Dafür war Daniel auch bekannt und wie Gott sich zu ihm stellt. Es war auch nicht der junge Daniel, der diese Prüfung zu bestehen hatte, sondern es war ein gereifter Daniel, der schon viele Erfahrungen mit Gott gemacht hatte. und er keine Zweifel daran hatte, dass Gott ihn in dieser Situation bewahren könnte. Aber ebenso finde ich das Ende seiner Feinde beachtenswert. Denken wir zum Beispiel an die Nürnberger Prozesse im Dritten Reich. Was der Mensch sät, wird er ernten. Es gibt eine göttliche Gerechtigkeit zu seiner Zeit. Deswegen Gott mehr fürchten als die Menschen. Aber Gott ist mit den Seinen, auch im Widerstand. Ich finde es ganz interessant, dass in vielen dieser Begebenheiten, den meisten, ein schützendes Handeln Gottes deutlich wird für die Seinen. Das ist eigentlich eine enorme Ermutigung. Widerstand gegen Götzen oder Menschenanbetung, das nächste. Wir bleiben im Buch Daniel, gehen mehr an den Anfang, Kapitel 3. Das ist Jahrzehnte vorher gewesen, zu den drei Freunden von Daniel. Sie waren damals in hohen Stellungen in der Provinz Babel. Etwas, was wir an der Stelle auch sagen können, Menschen in führenden Positionen sind mehr gefährdet als andere. Der babylonische Herrscher Nebukadnezar lässt eine Kolossalstatue von ca. 30 Meter Höhe anfertigen und dann sollen alle seine Statthalter, Verwalter, Richter, Polizeibefehlshaber, Oberbeamte auf Kommando vor dieser Statue niederfallen und sie anbeten. Und wer es nicht tut, der soll lebendig in einen Feuerofen geworfen werden, ein Krematorium für Lebende. Auch hier gab es Leute, die Hinweise gaben. Es wird die Volkszugehörigkeit dabei erwähnt. Es ist von jüdischen Männern, sie sagen, da gibt es jüdische Männer. Es ist eine Minderheit, es ist ein Judenhass wahrscheinlich auch dabei. Es ist auch Neid mit einer Ursache. Und in Vers 12b ist die Anklage, diese Männer, König, schenken dir keine Beachtung. Jetzt habe ich wieder mein Problem, wie das letzte Mal. Da. Guck mal. Folie 13. Gut. Vers 12b ist die Anklage. Diese Männer, König, schenken dir keine Beachtung. Deinen Göttern dienen sie nicht und vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, werfen sie sich nicht nieder. Also wir haben direkt den Widerstand eben gegen Götzen oder Menschenanbetung. Tun wir einen Blick in das zweite Buch Mose, Kapitel 20, Vers 3, die 10 Gebote, die für diese Männer maßgeblich waren. Vers 3, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Vers 4, du sollst dir kein Götterbild machen. Auch keinerlei Abbild dessen, das war die Statue. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich bin ein eifersüchtiger Gott. Also dieses Gebot ist kein Luxus. Wir sehen hier, die Anfechtung gab es in der Geschichte immer wieder. Daniels Freunde sagen zu Nebukadnezar in Vers 17, ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, König, wird er uns retten, oder ob nicht. Es sei dir jedenfalls kund, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Also auch eine sehr klare Aussage, sehr klarer Gehorsam. Nebukadnezar wurde wütend, lässt die drei Männer in den Ofen werfen und dann, ihr kennt die Geschichte, sieht er vier Männer frei umhergehen und befiehlt ihnen herauszukommen. Kein Haar von ihrem Haupt war versenkt worden, nicht einmal Brandgeruch war in ihnen zu riechen. Das ist erstaunlich, auch wieder, wie Gott hier eingreift. Also die Beispiele, die ich euch bringe, sind auch Beispiele, die in Ethikbüchern angeführt werden für Ungehorsam oder Widerstand gegenüber dem Staat. Das sind die klassischen Beispiele. Und diese klassischen Beispiele sind durchzogen von einem rettenden Eingreifen Gottes, immer wieder. Also Gott will deutlich machen, ich kann euch bewahren, wenn ich will. Und die drei Männer, stellen sich da voll auch einfach Gott zur Verfügung und sagen, wenn Gott retten will, kann er. Wenn er uns durch diese Situation umkommen lässt, ist das seine Sache. In Vers 28 preist Nebukadnezar Gott mit den Worten: Gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte gerettet hat, die sich auf ihn verließen und das Wort des Königs übertraten und ihren Leib dahingaben, um keinem Gott zu dienen oder ihn anzubeten als nur ihren Gott. Das ist Bibel pur. Und später, Vers 29b, heißt es, denn es gibt keinen Gott, der so retten kann. Und das sagt, glaube ich, Nebukadnezar hier. Hier ist der Widerstand ganz klar gegen eine Anbetung einer Statue und fremder Götter gerichtet, was auch durch das Niederfallen bekundet werden sollte. Beispielhaft ist, wie diese Männer Widerstand leisten und sich in die Hand Gottes geben, gleich wie er handeln wird. Gott griff wieder ein und sie wurden zu einem Werkzeug für den Weltherrscher Nebukadnezar. Das ist nicht die letzte Begebenheit, wo Daniel zu einem Zeugnis für Nebukadnezar wird. Das kommt in Kapitel 4 nochmal. Und es kann sein, dass wir Nebukadnezar im Himmel treffen, wegen dem Dienst von Daniel. Gott hat Daniel und seine Freunde gebraucht, um Nebukadnezar zu evangelisieren. Und der wurde evangelisiert, nach Strich und Faden. Er hat gelernt, Gott fürchten, indem er mehrere Jahre wahnsinnig wurde und aus diesem Wahnsinn wieder herausgekommen ist. Aufgrund von Buße. Eine ganz gewaltige Geschichte. Zu dem gleichen Widerstand gegen Götzen- und Menschenanbetung nun einen zweiten und vielleicht wichtigsten Text, und zwar auch die Zukunft betreffend, Offenbarung 13. Auch mein letzter Punkt zu diesem Abschnitt, oder ja, ich habe noch einen kleinen. Das ist ein spannendes Kapitel in reicher Bildersprache, die aber im Gesamten der Bibel verständlich wird. Da ist von einem Tier die Rede, ein letztes Weltreich, aber auch verkörpert durch einen Herrscher. In Daniel 7 wird die Weltgeschichte überblickartig in vier Weltreichen offenbart in Bildern von Raubtieren, die sich hier auch wiederfinden in diesem Kapitel. Also Weltreich oder Weltherrscher, beides gleich Raubtier. Ist irgendwie schrecklich, aber auch bezeichnend. Fallen euch solche Herrscher ein? Weltreiche, Herrscher, Raubtiere. Ist das eine zutreffende Beschreibung, die die Bibel da gebraucht? Denkt mal an Nero. Adolf Hitler. Denkt an Adolf Hitler. Denkt an Stalin. Denkt an Lenin. Denkt an Mao Zedong. Denkt an Pol Pot. Pinochet. Muss ich euch noch mehr nennen? Was für eine Bezeichnung der Bibel für entartete Herrscher. Es kommt noch, geht noch weiter, dann ist in Offenbarung 13 von einem Drachen die Rede, das ist eindeutig der Satan, Offenbarung 20,2 könnt ihr das nachlesen. Nun wird dieser Weltherrscher oder sein Weltreich von einer Todeswunde geheilt, es passiert also etwas Wunderbares und deswegen heißt es dann in Vers 4, und sie beteten den Drachen, das heißt den Teufel an, weil er dem Tier, Weltreich, Weltherrscher, die Macht gab. Sie beteten den Teufel an, weil er dem Weltherrscher die Macht gab. Und sie beteten das Tier an, den Weltherrscher, und sagten, wer ist dem Tier gleich? Und wer kann mit ihm kämpfen? Hier also geschieht die Übertretung des ersten Gebotes. In Vers 3 kommt es später auch nochmal drauf, da heißt es, und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Es war also eine riesige Menge von Menschen hier. Es erinnert auch an Epheser 6, wo es heißt, unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit den Mächten und Gewalten. Manche Weltherrscher bekommen ihre Macht und ihre Kraft direkt vom Satan. So erschreckend das ist. Dieses Tier redet Lästerungen gegen Gott. Und seine Wirksamkeit wird auf 42 Monate begrenzt, 3,5 Jahre. Es führt Krieg gegen die Heiligen und es hat weltweite Macht, so wird es beschrieben. Und in Vers 8 heißt es dann wieder, und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn, hier eine Person, anbeten, dieses Tier, jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens. Das heißt, es wird hier eine Faszination oder auch ein Druck von dieser Person ausgehen, der man mit menschlicher Kraft nicht widerstehen kann, sondern nur durch Gottes Kraft. Aber das ist auch wieder tröstlich. Es werden ihn alle anbeten, nur nicht die, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Vers 10 macht dann deutlich, ich lese den mal noch, wenn jemand in Gefangenschaft geht, so geht er in Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert getötet wird, so muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist das Ausharren und der Glaube der Heiligen. Ab Vers 11 taucht dann ein zweites Tier auf und in Vers 12 heißt es, es veranlasst die Erde und auf ihr Wohnen, dass sie das erste Tier, den Weltherrscher, anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Also nochmal was Wunderbares oder dasselbe, was vorhin schon erwähnt war. Und es geht dann noch weiter, dass die Bewohner der Erde animiert werden, ein Bild zu machen. In Vers 15, und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem oder Leben zu geben, Atem, Leben zu geben, so dass das Bild des Tieres redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Das ist dasselbe wie damals bei Daniel, nur dass das Standbild jetzt auch noch redet oder dass das Bild noch redet, das kommt noch dazu. Und dass von diesem Bild eine anscheinend auch noch direkte Wirkung irgendwie ausgehen kann. Vor 40 oder 50 Jahren hat man in diesem redenden Bild das Fernsehen sehen wollen. Heute wissen wir, dass da mit dem Internet und der Überwachungstechnik vieles viel weiter fortgeschritten ist. Offenbarung 13 ist dann noch von einem Zeichen auf der Hand oder Stirn für jeden Menschen die Rede, ohne dass man weder kaufen noch verkaufen kann. Das scheint alles irgendwie vorstellbar heute. Wie gewaltig ist das, dass dieser Text das vor 2000 Jahren, circa vor 2000 Jahren, bereits voraussagt, was wir uns heute relativ realistisch vorstellen können. Es geht hier um ein totalitäres Regime, das für einen Christen unannehmbar ist und dem er widerstehen und sich verweigern muss, auch wenn es sein Leben kostet. Es ist ausgesprochen tragisch zu sehen, dass menschliche Herrschaft anfällig ist für das Wirken Satans und immer wieder in der Geschichte und zuletzt von ihm am Ende der Zeit missbraucht wird. Das Dritte Reich war ein Vorgeschmack darauf, Kommunismus auch. Und im Kleinformat sieht man es heute in Nordkorea. Hier gilt es für Christen, wachsam zu sein. Ich möchte euch ein ganz wichtiges Zitat wiedergeben von einem Ethiker. Sein Buch ist 1959 erschienen. Er schreibt, die Kirche hat selten die Doppelfugigkeit, das ist ein Wort, das gibt es eigentlich, glaube ich, kaum, beide Aussagen, Römer 13, Offenbarung 13, erkannt und konsequent ernst genommen. Sie hat sich vielmehr immer wieder sowohl in schwärmerisch-staatlicher Feindlichkeit wie geordneter Staatshörigkeit gezeigt. Man kann sagen, die Kirche hat selten die Spannung beider Aussagen, Römer 13, die Unterordnung unter die Regierung, und Offenbarung 13, die, wie soll ich sagen, entartete Regierung, die sich an die Stelle Gottes setzt, erkannt und konsequent ernst genommen und ist entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite da vom Pferd gefallen. In schwärmerischer staatlicher Feindlichkeit oder in einer geordneten Staatshörigkeit. Ihr merkt, das ist eine Riesenherausforderung für Gläubige, da den rechten Weg zu finden. Ich denke, wir können hier nur mit Wachen und Beten durchkommen. Und jetzt noch ein Nachtrag, ganz kurz. Es gibt auch noch eine Möglichkeit, Widerstand um des eigenen Gewissens willen. Römer 14, 23b habe ich nicht näher ausgeführt. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Und hier können Menschen in einigen Fällen zu unterschiedlichen Entscheidungen kommen. Ein Punkt ist zum Beispiel Militärdienst oder Verweigerung. Und dann muss man die Folgen tragen. Wer im Dritten Reich den Militärdienst verweigert hat, der hatte schon gute Chancen, ins Konzentrationslager zu kommen und damit auch seinem Lebensende ein ganzes Stück näher zu sein. Gibt auch andere Punkte wie Eid etc. und so weiter. Also das menschliche Gewissen ist unterschiedlich und nimmt Dinge unterschiedlich auf. Und es kann sein, dass der eine sagt, habe ich kein Problem mit, der andere sagt, doch, ich kann das nicht machen. Und dann muss er die Folgen auch ertragen. Wann gehorchten Christen der Kirchengeschichte nicht der Regierung? Wir kommen in die Endkurve. Ich habe versucht, in der Kirchengeschichte nach Gründen für christlichen Widerstand zu suchen. Da fand ich im Wesentlichen in folgende Situationen: einmal das Kaiseropfer. Dem Kaiser soll göttliche Verehrung gegeben werden. Bei Verweigerung konnte das also irgendwelche schlimmen Strafen nach sich ziehen oder auch den Tod. Es gab auch sogar eine Zeit mit einem Verbot, Christ zu sein. Die Folge war dann in der Regel auch dasselbe wie beim Kaiseropfer. Bibelverbote oder auch Verbot der Bibelverbreitung ist etwas, was vorkam, sogar die Vernichtung von Bibeln. Das hat zur Folge gehabt, dass man die Bibel halt im Verborgenen gelesen hat, kleine und haltbare Bibeln aus Kunststoff hergestellt hat für die Strafgefangenenlager in der Sowjetunion, Bibeln geschmuggelt hat, obendurch zum Beispiel 1 Million Bibeln für China in einer Nacht, oder die Bibeln im Internet lesen, heute im muslimischen Kontext. Also Christen leisten da Widerstand. Wenn sie entdeckt werden, kann es ihren Tod zur Folge haben. Keine Glaubensfreiheit, da habe ich nochmal dazu geschrieben, keine Religionsfreiheit. Kann sein, dass nur eine bestimmte Religion im Staat zugelassen ist. Nordkorea zum Beispiel, diese Staatsideologie des Herrschers. Oder auch nur eine bestimmte Konfession erlaubt ist und dass man keine andere Konfession haben darf, zum Beispiel also in katholischen Zeiten, katholischen Ländern, konnte das für Protestanten auch Verfolgung und auch Tod bedeuten. Was da eine Reaktion gewesen war, war oft Auswanderung und Flucht. Also das ist... hat es immer wieder gegeben. Dadurch sind die Vereinigten Staaten auch erheblich bereichert worden durch Christen, die um des Glaubens willen aus Europa weg sind. Die Hugenotten sind geflohen. Deutschland hat sehr profitiert von den Hugenotten und so weiter und so fort. Einschränkung von Predigt und Predigtverbot, das wird dann im inoffiziellen Verborgenen weitergemacht. Keine Versammlungsfreiheit. Dann im Untergrund, im freien Wald, in Höhlen, in sehr kleiner Zahl, bis zu zweit auf der Parkbank, suchen Christen dann einfach nach Möglichkeiten. Verbot der Unterweisung der Kinder ist ein ganz schwieriges Thema. Hat man im Untergrund weitergemacht, wurde man dann auch für Straflager bestraft, wenn es rauskam. Man hat es trotzdem gemacht. Gebet ist wichtig. Interessant, wie es in Nordkorea geschieht, manchmal durch kleinste Hinweise und besondere Verhaltensweisen, ist das da auch, wird es auch dort getan. Ich möchte euch jetzt eine kleine Auswertung zumuten. Die Anwendung der Petrusklausel, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, darf nicht vorschnell Anwendung finden. Sie muss aber in Betracht gezogen werden, wo ein Christ zur Sünde gegen ein klares Gebot Gottes aufgefordert wird. Ebenso, wo sich Menschen an Gottes Stelle setzen und verehren und anbeten lassen. Und natürlich auch da, wo der Glaube an den Gott Jahwe, den Gott des Alten Testaments und Neuen Testaments verboten wird. Dafür gibt es in der Bibel, in der Kirchengeschichte und bei den verfolgten Christen reichlich Anschauungsbeispiele. Wichtig, der Widerstand gegen den Staat wird in der Bibel durch zivilen Ungehorsam, also nicht befolgen von Verboten und durch Erleiden von Strafen bis zum Tod praktiziert. Er kann und muss in kleinen Dingen beginnen. Das haben wir beim Dritten Reich gehabt mit dem Hitlergruß oder Ablehnung des Aria-Paragraphen. Öfters wird das individuell vom Gewissen des Einzelnen bestimmt. Also man kann da auch keine, man kann dem einzelnen Menschen das nicht vorschreiben, sondern man muss ihm hier die Freiheit lassen. Und was meines Erachtens ausscheidet, ist gewaltsamer Widerstand gegen den Staat. Wenn jemand das anders sieht, darf er es mir gerne sagen und auch begründen, warum das so ist. Bonhoeffer hat es anders gesehen. Er war bereit, auch Hitler gewaltsam zu beseitigen. Graf von Stauffenberg, also wir haben im Dritten Reich diese Christen, die sich auch dazu durchgerungen haben, das auch mit ihrem Leben bezahlt haben. Und Gott hat Hitler nicht auf diese Weise beseitigt. Er hat alle Attentate überstanden. Und es gab viele auf ihn. Hat sich wahrscheinlich selber gerichtet dann zum Schluss. Die christliche Perspektive zuletzt untersteht alles politische Geschehen der Macht Gottes. Ein Zitat aus einem Kommentar von Gerhard Mayer, den ich zu Matthäus 22, dem ersten Text, heute gelesen habe. Gerhard Mayer war evangelischer Pfarrer und Landesbischof hier in Baden-Württemberg. Er lebt noch. Die irdischen Herrschaften sind alle vorläufig und vergänglich. Allerdings auch Notmaßnahmen Gottes. Die Regierung eine Notmaßnahme wegen unserer Sünde. Und weil wir auch Gott nicht als Herrscher akzeptieren. Die das Chaos und die schlimmsten Auswüchse des Bösen verhindern. Aber Gottes Heil kommt nicht auf der Ebene der Politik. Keine menschliche Revolution ändert Grundsätzliches. Keine menschliche Revolution ändert die Welt. Erlöst sie. Nur das Rad der Geschichte dreht sich ein Stück weiter, sodass jetzt oben ist, was gestern unten war, und morgen unten ist, was gestern oben war. Allen anspruchsvollen Parolen von der schönen neuen Welt durch Menschenwerk haben die Christen diesen göttlichen Realismus und diese Nüchternheit entgegenzusetzen. Erst durch Gottes übernatürliches Eingreifen werden alle irdischen Gewalten beseitigt und Gottes offenbares Reich herbeigeführt. Erst durch Gottes übernatürliches Eingreifen werden alle irdischen Gewalten beseitigt und Gottes offenbares Reich herbeigeführt. Es wird nicht durch Menschen herbeigeführt, sondern es wird herbeigeführt durch die Wiederkunft Christi. Und ich schließe mit den ersten Worten des Vaterunsers. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Amen.